Ja, einen schönen guten Morgen miteinander. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Einladung, heute Morgen hier bei Ihnen sein zu können. Hochstetten ist ja nicht ganz so weit weg, 30, 35, 40 Kilometer, etwas nördlich von Karlsruhe. Wir haben schon einiges über Kinder heute gehört und auch gesehen und ich dachte so an dieses Psalmwort, ja, Kinder sind eine Gabe Gottes. Wir haben selber zu Hause 5. Allerdings sind sie schon auf dem Weg durch die Pubertät, auch in das Erwachsenenalter hinein. Apropos Kinder, sind hier unter uns Eltern, die einen Sohn oder eine Tochter haben, die gerade 8 Jahre alt ist? Ah, hier gehen einzelne Finger hoch, jawohl. Doch, jawohl, einige, schön. Dann möchte ich Sie beglückwünschen zu dem heutigen Tag, weil Sie werden sehr gut nachempfinden können, warum es jetzt in der Predigt heute Morgen geht, weil wir wollen das Lebensbild anschauen eines Mannes, man muss sagen, eines jungen Mannes im zarten Alter von 8 Jahren, der zum König von Juda wurde. 8 Jahre. Wie groß ist man da ungefähr? Ja, so 1,35, 1,38, je nachdem, wie groß die Eltern sind. Schuhgröße? Na, auch so 35, 36 oder 34, ja. Hobbys, Interessen, wahrscheinlich bei Jungs Fußball, Mädchen noch nicht. Und Politik und wirtschaftliche Lage und Zusammenhänge schon gar nicht. König Josia wird mit 8 Jahren König von Juda. Ist das nun ein Segen für die betreffende Person und für die Menschen, das Volk, das ihm anvertraut ist? Oder ist das mehr oder weniger ein Fluch, eine enorme Belastung, unter der man zusammenbrechen droht? Gar nicht so einfach zu beurteilen, oder? Leichter fällt das dann, wenn man das Ganze im Rückblick miteinander betrachten kann. Im Voraus ist das schlecht einschätzbar, aber im Nachhinein betrachtet wird es deutlicher und so auch bei unserem König Josia. Und ich möchte uns einmal das mitgeben anhand jetzt eines Bildes, wo Sie nachlesen können aus 2. Chronik 34, wie das Fazit Gottes über das Leben dieses jungen Mannes lautet. König Josia, Erstaunliches wird berichtet, ein Leben, über dem das Wohlgefallen Gottes steht, und wir können hier den Text einmal mitlesen. 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre als König in Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er wandelte in den Wegen seines Vaters David, müssen wir gleich dazu sagen, das ist nicht sein leiblicher Vater hier, sondern das ist sein Glaubensvater. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Der große König David. Er wandelte in den Wegen seines geistlichen Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Das Wohlgefallen Gottes ruhte über diesem jungen Menschen. Darf ich zu Beginn gleich noch etwas Persönliches fragen? Oder ich möchte uns einladen, dass du einmal dein Herz ein klein wenig öffnest. Und du bist ganz alleine mit deinem Herzen. Und es öffnet sich einen Spalt und du schaust hinein und du hörst, was dein Herz sagt. Was findest du für Worte aus deinem Herzen? Welche Worte würde dein Herz jetzt zu dir sprechen? Wenn du an deine Beziehung zu Jesus denkst, wenn du Bezug nimmst auf dein Verhältnis zu dem lebendigen Gott, Schöpfer, Erlöser Gott, wie wir es eben so wunderbar auch in der Anbetungszeit miteinander besungen haben. Sind es vielleicht Worte der Sehnsucht? Ach, wie herrlich wär's, wenn das auch über meinem Leben gesagt werden könnte oder würde, so und so viele Jahre war sie oder er, jetzt sind sie gemeint, alt, als er ein Christ, ein Jünger Jesu wurde. Er lebte viele Jahre und Jahrzehnte als Jünger Jesu in Heidelberg oder Umgebung. Er, sie tat, was dem Herrn wohlgefiel, und er wandelte in den Wegen Gottes und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Wäre das so eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen, dass Gott das aussprechen würde über mein, über ihr Leben? Vielleicht ist aber diesbezüglich einiges auch verloren gegangen, verschüttet gegangen. Möglicherweise sogar Entscheidendes verloren gegangen. Eventuell durch die Härte des Lebens. auf der Strecke geblieben. Vielleicht durch so manche Glaubenswunde, die Gemeinde oder Geschwister letztendlich einem zugefügt haben und die Narben hinterlassen haben. Aber hier in der Tiefe des Herzens, wenn ich mit meinem Herzen alleine bin, dann merke ich noch so etwas Zartes und vielleicht doch auch Kräftiges. Oh, das würde ich mir wünschen. Das Wohlgefallen Gottes ruht auf meinem Leben. Und vielleicht würdest du dir sagen, ich wünsche mir es gerade deshalb, weil Jesus mir so viel bedeutet. Weil er mein Leben so reich beschenkt hat. Weil er gerade in den Hochs und Tiefs meines Lebens so einen ungemein langen Atem mit mir hat. Ich bin jetzt an die 30 Jahre Christ. Und ich merke immer mehr, wie genau dieser Wesenszug Gottes, seine Geduld, seinen langen Atem, seine Langmut, wie mir das immer wertvoller wird in meinem Leben. Dass Gott so geduldig solch einen langen Atem mit mir persönlich hat. Mich nicht aufgibt. Mich nicht sagt, Hans-Peter, jetzt ist genug, jetzt ist Schluss, jetzt setze ich dich beiseite. Gott ist geduldig. Gerade deshalb wünscht man sich vielleicht das Wohlgefallen Gottes. Und es ist ja nicht irgendein Wohlgefallen, sondern es ist das Wohlgefallen dessen, den wir eben besungen haben, die Erde ist des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wenn wir das bekennen und glauben, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dann sagen wir damit auch, Gott hat nicht nur etwas zu sagen, sondern er hat das Sagen. Wir wären ja manchmal schon froh in der Ehe, in der Familie, bei den Kindern, im Beruf, in der Schulklasse, wenn wir etwas zu sagen hätten, oder? Wenn jemand mal auf uns hören würde. Gott hat nicht nur etwas zu sagen, sondern er hat das Sagen. Und um sein Wohlgefallen geht es. Des Gottes, der dich einzigartig geschaffen hat, wie die Kinder eben, die wir hier vorne hatten. Des Gottes, der in seiner Heiligkeit alle Sünde verurteilt, aber in seiner Liebe gleich wieder alle Sünder liebt. Und ich glaube, man kann die Heiligkeit Gottes nur recht begreifen, oder man muss sie recht begreifen, damit man die Liebe Gottes zu mir und zu dir recht verstehen kann. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein heiliger Gott, in dem keine Sünde, keine Schuld, keine Unreinheit, keine Finsternis ist, dass der uns Menschen liebt. Das Wohlgefallen Gottes also der Anfang und Ende ist, von jedem Tag, von jeder Nacht, von deinem, von meinem Leben und der ganzen Welt. Kann es etwas Schöneres geben, etwas Erhabeneres, als dass dieser Schöpfer und Erlöser Gott, dieser heilige Gott voller Liebe, sagt du, über deinem Leben ruht mein Wohlgefallen. Ich habe in den letzten Monaten beim Bibellesen mich mal mit den Königsbüchern auseinandergesetzt und mit den Chronikbüchern, die Lebensbilder der Könige, die dort berichtet werden. Und in diesen Büchern wird nicht nur das Leben der Könige Israels oder Juda beschrieben, sondern es wird auch ein Fazit gezogen, so wie wir es hier vorne haben über dem Leben des jungen Josia. Wenn man die ganzen Königsbücher und Chronikbücher liest, dann fallen einem zwei Dinge auf. Das nur als Vorbemerkung. Erstens, worauf liegt das Augenmerk Gottes bei einem König? Das Augenmerk Gottes liegt auf seinem geistlichen Lebensstil und nicht so sehr, darf ich so sagen, auf seinem königlichen Lebensstil. Auf den königlichen Lebensstil, das ist bis heute noch so, da stürzen sich die Boulevardblätter Woche für Woche. Bunte, das goldene Blatt, ich weiß nicht, was liest man noch? Das silberne Efeu oder Frau der Spiegel oder Spiegel der Frau oder wir kennen diese Zeitschriften. Ja? Die kümmern sich jede Woche um den königlichen Lebensstil, über das Für und Wider und so weiter. Gott in seinem Wort kümmert sich um den geistlichen Lebensstil eines Königs. Und Gott hat auch nicht so viel Interesse an seinem diplomatischen Geschick, ob er ein guter Außen- oder Innenpolitiker ist, sondern sein Augenmerk liegt auf der Beziehung zu dem lebendigen Gott. Auf seiner Treue zu Gott, und jetzt möchte ich es ganz betonen, im Stehen und im Hinfallen. Im Stehen und im Hinfallen. Darauf schaut Gott, wie treu ein Mensch zu seinem Schöpfer und Erlöser Gott steht und lebt. Und die zweite Beobachtung, die sehen wir mit dem nächsten Bild. Gottes Beurteilung fällt ganz unterschiedlich aus. Es gibt aber drei Kategorien. Es gibt die Kategorie, wo Gottes Urteil sagt, der König tat, was dem Herrn wohlgefiel. Josia ist ein Beispiel dafür. Dann gibt es Könige, von denen der Herr sagt, der König tat, was dem Herrn wohlgefiel, aber mit geteiltem Herzen. Und dann gibt es das Urteil Gottes, der König tat, was dem Herrn missfiel. Drei Kategorien, erschreckend. Über die meisten Könige in Israel und Juda gilt was die dritte Kategorie. Ein König tat, was dem Herrn missfiel. Das heißt, das Wohlgefallen Gottes ruhte nicht auf diesen Königen. Sie wussten um Gott, aber die Beziehung zu dem lebendigen Gott war nicht da oder auf Dauer nicht intakt. Und dementsprechend war ihr Lebensstil mal mehr oder weniger gottlos oder von Gott gelöst. Ernüchternd, über einige Könige Israel heißt es, der König tat, was dem Herrn wohlgefiel, aber dann kann Gott nicht ein Ausrufezeichen setzen, sondern er setzt ein Komma. Und dann kommt das traurigste Wort, denke ich, in dieser Hinsicht, das die ganze Traurigkeit Gottes beinhaltet. Aber mit geteiltem Herzen, nicht ungeteilt. Beileibe keine gottlosen Könige, aber wie gesagt, man lebt mit Gott, aber nicht ungeteilt. Und erfreulich, es gibt wenigstens eine Handvoll Könige. Es sind nicht viele, aber eine Handvoll Könige sind es, von denen es heißt, das Wohlgefallen Gottes ruhte auf ihnen. Die Beziehung zu Gott war da, das Verhältnis zu Gott lebendig, wenn auch nicht immer intakt. Wenn auch nicht immer intakt, nicht immer bestens. Es kommt zu Sünde, es kommt zu Fehlverhalten, aber die Beziehung zu Gott, und das ist das Schöne hieran zu sehen, wird immer wieder neu gesucht. Wird immer wieder neu gefunden. Und die Treue zu Gott immer wieder neu erlebt und auch beschworen. Liebe Geschwister, diese Könige sind ausgerichtet auf Gott und sein Wort. Meinem Gott will ich gefallen. Und Gottes Wohlgefallen ist mir wichtig. Darf ich uns eine persönliche Frage stellen? Einfach mal so. Zu welcher Kategorie gehöre ich als Königskind? Wir Gläubige, wenn wir an Jesus glauben, sind Königskinder. Wir gehören zum König aller Könige. In welche Kategorie würde ich mich, wenn ich mit mir allein mich unterhalte, ehrlich einschätzen? Josia gehört in die erste Kategorie. Aber glaubt nur ja nicht, dass das so selbstverständlich gewesen wäre. Schaut einmal auf das nächste Bild. Wir wollen einen kleinen Blick tun in den Stammbaum dieses Königs, die Familiengeschichte ein klein wenig aufrollen. Und hier erfahren wir ganz Entscheidendes über seine Vorfahren. Es gab den Uropa, Hiskia. Über den heißt es, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Dann gab es den Opa Manasse, er tat, was dem Herrn missfiel. Und der leibliche Vater von Josia ebenfalls, er tat, was dem Herrn missfiel. Drei Könige aus dem Stammbaum Josia. Hiskia, der Erste. Sein Uropa Hiskia war geistlich ein Mann, der ein Zeugnis dafür ist, wie man treu mit Gott leben kann, auch wenn man in Not und Schuld gerät. Und wie das aussieht, das möchte ich uns ganz gerne ein klein wenig erhellen. Treu mit Gott leben in Not und in Schuld, ist das nicht eigentlich auch unser großes Thema? Wir haben alle unsere Nöte. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir fallen immer wieder auch hin und werden schuldig am lebendigen Gott, an unseren Mitmenschen, an denen, die wir von Herzen lieben und mit denen wir in der Familie sind. Wir werden schuldig an den Geschwistern in der Gemeinde. Wir werden schuldig an uns selbst. Das ist das große Thema von uns Menschen. Not und Schuld. Und in diesem Verwobensein von Not und Schuld treu mit Gott leben. Das zeichnet Hiskia aus. Ein Beispiel für die Not, in die er geraten ist. Hiskia wurde todkrank. Todkrank. Und was tat er? Er wendet sich nicht verbittert von Gott ab, sondern er wendet sich Gott zu. Er betet mit offenem Herzen, legt sein Leben offen vor Gott hin. Ach Herr, gedenke doch, wie ich vor dir bisher gewandelt bin. Und dann betet er etwas. Ich weiß nicht, ob sie sich das getraut hätten, so zu beten. Herr, gedenke doch, wie ich vor dir bisher gewandelt bin, in Treue und mit rechtschaffenem Herzen. Und getan habe, was dir wohlgefällt. So betet Hiskia. Wir haben in unserer Gemeinde in Hochstetten im letzten Jahr gemerkt, dass in der Altersgruppe von 35 bis 50 einige schwer erkrankt sind. Wir wissen nicht, warum gerade in dieser Altersgruppe. Unsere Senioren, wir haben Senioren, die gehen an die 90 Lebensjahre, die sind für ihr Alter fit und geistig rege. In Hochstetten kann man alt werden. Also wenn Sie alt werden wollen, kommen Sie nach Hochstetten. Aber diese Lebensphase 35 bis 50, Gehirntumor, Leukämie, einige schwere Depressionen, ein Mann mit Alkoholsucht kommt nicht los und manch schwere Eheenttäuschung. Von Hiskia heißt es dann weiter, und er weinte sehr, als er dieses Gebet gesprochen hat. Er weinte sehr. Und wir haben mit unseren Geschwistern dort, mit den Krankengeschwistern, auch schon manche Gebetsstunde geweint. Wir haben extra einen Gebetskreis eingerichtet für Kranke, mit Kranke. Und ich freue mich so, dass einige Geschwister das als ihre Aufgabe sehen, für die kranken Geschwister zu beten. Bei Hiskia geht es so, durch den Propheten Jesaja lässt Gott ausrichten, etwas Wunderbares. Erstens, ich habe dein Gebet gehört. Das ist für uns fromme Leute schon so selbstverständlich, dass Gott Gebete hört. Davon gehen wir aus. Und dann kommt etwas, was Gott durch den Propheten Jesaja noch ausrichten lässt. Ich habe nicht nur dein Gebet gehört, sondern ich habe auch deine Tränen gesehen. Das heißt, ich habe die Verfassung deiner Seele wahrgenommen. Tränen sind ja oft Ausdruck dessen, was innerlich sich abspielt und eine Sprache finden möchte, Worte finden möchte und dann sich in Tränen körperlich äußert. Ich habe deine innere Verfassung gesehen, Hiskia. So ist Gott, dass er unsere Tränen sieht, deine, meine innere seelische Gemütsverfassung. Und dann kommt hier etwas Wunderbares. Gott sagt, ich will dich gesund machen und will dir 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun. Welch eine Begebenheit, die etwas zeigt von der Treue des Hiskias zu seinem Gott und der Treue Gottes zu Hiskia. Jetzt mag aber die Treue, die hier Hiskia erlebt und in der wir auch stehen dürfen, mag nicht immer in jedem Fall das gleiche Resultat bringen. 15 Jahre noch geschenkt bekommen, von einer todbringenden Krankheit geheilt zu werden. Wir erleben es momentan nicht, ich sage es ganz ehrlich. Wir erleben nicht Heilung, aber wir erleben Krankheitsstopp. Und bei einer Frau, die einen Gehirntumor hat, hat sie neulich von einem Eindruck gesprochen, wo sie eine Treppe sieht, die nach oben geht und oben ist ein Schild, da steht drauf geheilt. Wir nehmen das mit in unsere Gebetsstunden und beten dafür. Nun wissen wir nicht, ob diese Heilung im irdischen Leben noch passiert oder ob Gott damit ein Bild zeigen möchte für die Zukunft, für die Ewigkeit. Aber auf jeden Fall, die Treppe zeigt nach oben. Die Treppe zeigt nach oben. Das gibt dieser Frau ungemein Kraft. Entstanden aus einem Gebetsmiteinander und Ringen miteinander. Eine andere Frau hat gesagt, Hans-Peter, ich muss so viel Negatives erleben, um Jesus so positiv zu erfahren. Das hat sich bei mir eingebrannt. Ich muss so viel Negatives erleben, um Jesus so positiv zu erfahren. Und das sagt sie nicht anklagend. Das sagt sie ein Stück weit befreiend. Weil sie merkt, dass ihr Glauben sich vertieft, die Beziehung zu Gott wächst durch und mit der Krankheit. Und so sind wir mit unseren kranken Geschwistern in der Weise immer unterwegs, in der Spannung zu beten für Gesundung, wenn auch gerade noch kleine Kinder, Familienangehörige da sind, aber auch damit zu rechnen, dass Gott andere Wege führt, aber immer auch, dass er noch einen tieferen Plan hat und ansetzt, den Glauben, die Beziehung zu Gott zu vertiefen, in der Treue zu festigen. Wer jetzt meint, Hiskia wäre ein geistlicher Überflieger gewesen, der natürlich von Gott so eine Gebetserhörung bekommt, aufgrund dessen, dass er tadellos lebt. Und so eine Person bringt Gott nur alle Jahrhunderte mal auf dieser Erde zum Leben, aber mich nicht, der ehrt. Hiskia war ein Mensch wie du und ich. Es lief bei ihm nicht immer geistlich alles rund, glatt, sauber, makellos. Aber es lief geistlich gesund. Und liebe Geschwister, ich glaube, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ob wir als Personen, als Christen geistig es glatt laufen muss, geistlich tadellos, geistlich makellos zu laufen hat und wir uns auch so gegenseitig präsentieren. Oder ob es geistlich gesund laufen darf. Was ist damit gemeint? Ich möchte das weitere Beispiel aus dem Leben von Hiskia nennen, das uns in der Bibel berichtet wird, 2. Könige 20, Vers 12 folgen. Da geht es darum, dass er schuldig wird. Jetzt bekommt er von Gott 15 Jahre geschenkt. Man könnte sagen, ein regelrechtes Segensgeschenk, aber auch ein Zeitgeschenk hat seine Gefahren. Und das macht sich hier bei Hiskia richtig deutlich. Er wird in dieser zusätzlichen Zeitspanne leichtsinnig und überheblich. Sein Herz erhob sich, heißt es in der Bibel. Und wie zeigt sich das nun? Er lädt den König von Babel ein und zeigt dem König von Babel alle Schätze seines Landes. Vom Tempel bis zum Königshof, eröffnet Tür und Tor, getreu diesem Weihnachtslied, wir hatten es vorhin ja schon mal von Weihnachten, darf ich noch einen dazusetzen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, jetzt zeige ich Hiskia, lieber König von Babel, dir mal meine ganze Herrlichkeit. Und der König von Babel schaut sich das gerne an, macht sich seine Gedanken und kehrt zurück und die Geschichte bestimmt den weiteren Verlauf. Dann kommt das Wort Gottes wieder zu Hiskia durch den Propheten Jesaja. Ich weiß nicht, vielleicht hat Hiskia gedacht, ich habe einmal schon eine gute Botschaft gehört von Gott durch den Propheten Jesaja. Bin mal gespannt, was jetzt Gutes auf mich wartet. Vielleicht gibt es doch mal eine Verlängerung. Und dann merkt er aber durch das, was der Prophet sagt, dass er vor Gott und seinen Leuten, für die er Verantwortung trägt, in Schuld gefallen ist. Und jetzt kommt das Entscheidende bei Hiskia. Er ist in seinem Herzen durchlässig für das Wort Gottes. Durchlässig für das Wort Gottes. Er lässt sein Herz aufbrechen für Gottes Reden, auch wenn es weh tut. Und bitteschön, ein König, von wem muss der sich was sagen lassen? Ich bin König. Umso bemerkenswerter, weil sein Herz ja stolz und überheblich war, dass es nun heißt, da demütigte sich Hiskia darüber, dass sein Herz sich erhoben hatte, samt denen in Jerusalem. Wann liegt das Wohlgefallen Gottes auf meinem Lebensstil als Jünger Jesu? Wenn ich durchlässig bleibe für Gottes Reden und Wirken in meinem Leben, auch wenn es um Schuld geht. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Vielleicht passt Ihnen heute Morgen meine Nase nicht, meine Frisur nicht, die ich nicht habe, meine Ausstrahlung nicht, die Art der Verkündigung nicht. Mag alles sein. Aber dann schauen Sie da hindurch zu dem, was Gott Ihnen heute Morgen in diesem ganzen Gottesdienstchen geschehen sagen möchte. Das heißt, durchlässig zu sein für das Wirken Gottes. Ich weiß nicht, ob Hiskia und Jesaja Freunde waren. Ich weiß nicht, ob Jesaja für den Hiskia sympathisch gewirkt hat. Das spielt eigentlich auch nicht die Rolle. Wichtig ist, dass ich durch den Prediger hindurchschaue auf das, was Gott mir sagen möchte. Und deshalb sind wir doch sonntags hier, oder? Um mit Gott eine Begegnung zu haben. Soweit zu Hiskia. Es lief nicht immer alles geistlich rund, aber geistlich gesund. Und deshalb ruht das Wohlgefallen Gottes auf ihm. Die Frage, was uns betrifft, warum muss es in unseren Gemeinden eigentlich immer geistlich glatt laufen? Geistlich makellos erscheinen. Gott geht es darum, dass es geistlich gesund läuft. Wie gehen wir um mit unserer Not? Wie zeigt sich meine Treue zu Gott in Not und Krankheit? Wie zeigt sich meine Treue zu Gott in Sünde und Schuld? Wie zeigt sich unsere Treue zu Gott gegenüber Geschwistern, die in Sünde gefallen sind? Ich möchte nur ein Beispiel nennen aus unserem privaten Leben. Vor 2,5 Jahren wir haben 5 Kinder, ist unsere 15-jährige Tochter schwanger geworden, mit 15. Für sie hat sich den Boden unter den Füßen weggezogen, für uns als Eltern auch ein Stück weit. Von wegen, es läuft geistig glatt und kann geistig glatt weiterlaufen. Im Grunde waren wir jetzt herausgefordert, wie gehen wir mit der Situation um? Und wir waren ausgeliefert auch ein Stück weit als Pastorenfamilie, wie wird unsere Gemeinde, in der wir sind, damit umgehen. Ich habe schon einige Ältestenstunden gehalten und geleitet, aber in dieser Ältestenstunde hatte ich zum ersten Mal Tränen in den Augen. Und ich habe mich meinen Geschwistern ausgeliefert und sie haben gesagt, Hans-Peter, jetzt mach ein paar Tage Urlaub, kümmere dich um deine Tochter und wir regeln das in der Gemeinde. Und das hat so viel Kraft gegeben. So viel Kraft gegeben, dass unsere Tochter heute mit ihrem Enkel, der jetzt 2 ist, in die Gemeinde gehen kann. Und ich habe sogar schon manchmal, wenn ich Leute verabschiede, auf dem Arm gehabt und habe die Leute verabschiedet. Das haben wir als Familie unserer Gemeinde in Hochstetten zu verdanken. Weil sie treu mit Gott gelebt hat, gesagt hat, wir wollen das Ganze geistlich gesund angehen, mit Not und Schuld. Eine unserer Töchter hat in der Straßenbahn damals schon gehört, gell, dein Vater wurde jetzt schon gekündigt. Mit Tränen kam sie heim. Wir werden es dieser Gemeinde in Hochstetten immer dankbar in Erinnerung halten, dass sie uns Zukunft gegeben hat, wo wir als Familie gefallen sind. Wie gehen wir miteinander um? Muss es geistlich glatt laufen? Warum denn? Lasst geistlich gesund laufen. Dann kommt das Wohlgefallen Gottes dazu. Jetzt das Kontrastprogramm Manasse, dem Großvater von Josia. Hier fällt auf, was wir als Eltern auch wissen, geistliches Leben, die Treue zu Gott, kann ich wohl weitergeben in Worten und in Taten. Aber ich kann es nicht einfach übertragen. Und wisst ihr, ich wünsche mir das manchmal so von Herzen, wenn ich die Wege meiner, ich habe ja gesagt, sie gehen jetzt gerade durch die Pubertät und in Erwachsenenalter hinein. Und da ist ein mancher Weg, wo man schon als Eltern genau weiß, das ist kein guter Weg und das wird kein gutes Ende nehmen. Und da wird man so gerne die ganze geistliche Erfahrung und das Leben, was man mit Jesus hat, das wird man so gerne einimpfen. Ich wünsche mir manchmal so eine Glaubensspritze, die ich wohl dosieren könnte und könnte sie meiner Tochter oder meinem Sohn injizieren. Und dann hätte er das, was ich durch mein Leben von Gott geschenkt bekommen habe, intus. Und es könnte sich entfalten, aber es geht nicht. Es geht nicht. Manasse ist ein beredtes und wachrüttelndes Beispiel dafür. Er hat 55 Jahre als König regiert. Er kannte Gott natürlich von seinem Vater Hiskia, aber er lebte nicht mit ihm. Und bei Manasse ist das Traurige, das Tragische, dass er sich im hohen Alter erst, und im Alten Testament heißt es dann immer, gedemütigt hat. Den Mut gefunden hat, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben, möchte dir dienen. Er demütigte sich erst im hohen Alter. Diese Kehrtwende bei ihm im hohen Alter kam noch rechtzeitig für ihn persönlich. Und da können wir nur Halleluja rufen. Gott sei gelobt. Und aus diesem Grunde machen wir in Hochstetten auch besondere Gottesdienste für Senioren. Einzig und allein aus diesem Grund. Dass Menschen im hohen Alter noch die Gelegenheit bekommen, mit Gott ins Reine zu kommen. Und wir machen die Erfahrung immer wieder bei den besonderen Gottesdiensten, die machen wir so 2-3 Mal im Jahr, mehr geht kräftemäßig nicht mit unseren Senioren, aber dass dann der ein oder andere nicht mehr da ist, weil Gott ihn schon abberufen hat. Umso wichtiger finden wir es, dass wir dranbleiben, diese Gottesdienste zu gestalten, für die Senioren in unserem Ort. Damit Menschen mit Gott ins Reine kommen im hohen Alter. Aber diese Kehrtwende bei Manasse, die kam auch zu spät. Die kam auch zu spät. Nicht für ihn persönlich, aber für seine Familie und für sein Volk. Lassen wir uns das sagen. Sie kam zu spät für seine Familie und für sein Volk, für das er Verantwortung zu tragen hatte. Und deshalb lautet das Urteil Gottes, obwohl Fragen offen bleiben, er tat, was dem Herrn missfiel. Obgleich im Alter er sich noch zu Gott gewandt hat. Frage an uns, wo gibt's Aspekte, Züge von Manasse in unserem Leben? Warum das Leben mit Gott so auf die lange Bank schieben? Warum auf ein später ankommen lassen, wo wir doch wissen, es gibt auch ein zu spät? Wie viel Schaden hat mein gottloses Leben vielleicht schon in der Familie angerichtet? Wie gesagt, reden Sie nur ganz ehrlich von Ihrem Herzen zu sich selbst. Sie müssen sonst niemand hier Antwort oder Rechenschaft geben. Kommen wir noch ganz kurz auf Ammon zu sprechen. Den leiblichen Vater unseres jungen Königs Josia, erinnern wir uns noch, mit 8 Jahren König geworden. Ich komme gleich auf ihn zurück, aber den Ammon müssen wir noch, seinen leiblichen Vater, ganz kurz besprechen. Dieser Ammon tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Man kann wirklich sagen, wie der Vater, so der Sohn. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber das ist die einzige geistliche Katastrophe. Es wäre so gut gewesen, wenn in diesem Fall der Apfel weit, weit, weit weg vom Stamm gefallen wäre. Aber ist er nicht. Die späte Bekehrung seines Vaters hat das Herz von Ammon scheinbar nicht mehr erreicht. Und dieses gottgefällige Leben seines Opas Hiskia, das war schon weit weg. Das war so weit weg vielleicht, wie wir es aus unserem Leben auch kennen. Ja, da war mal ein Opa, da war mal eine Oma und die haben mit Gott gelebt. Die haben auch für die Enkel und für die Kinder gebetet. Und dann finde ich vielleicht noch eine alte Bibel, die zerlesen und beschrieben ist, im Schrank stehen. Und weiß, da war mal ein Opa. Aber es ist weit weg. Er regierte knapp 2 Jahre, dann war das Maß voll. Ich lese uns die Bibelstelle. Ammon tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte. Und Ammon opferte allen Götzen, die sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Merken wir die tiefen Spuren der Prägung von dem Vater Manasse auf seinen Sohn. Woran hängt unser Herz? Wie heißen die Götter heutzutage? Das Interessante ist, dass die Bibel an dieser Stelle von Höhenheiligtümern spricht. Gut, weil man hat ein Heiligtum errichtet auf einer Höhe, damit es dort alle sehen konnten und dorthin gepilgert sind. Höhenheiligtümer. Haben wir so Höhenheiligtümer in unserem Leben, die uns von Gott abhalten, wegbringen, wegziehen? Höhenheiligtümer, was ist dir hoch und heilig? So hoch und heilig, dass du zwar im Herzen weißt, das gefällt Gott nicht und das schadet mir und anderen auch, aber es ist mir so hoch und heilig, dass ich es trotzdem mit Zähnen und Klauen verteidige, aus welchen Gründen auch immer. So war es bei Ammon. Er dachte, er wäre ein freier Mensch und war doch gebunden an seine Götter. Er häufte die Schuld des Manasse weiter auf sich. Und jetzt merken wir den Unterschied zwischen Hiskia, Manasse und Ammon. Hiskia war durchlässig in seiner Schuld, in seiner Not für das Reden Gottes. Manasse und Ammon nicht. Darauf kommt es an. Geistlich gesund leben, durchlässig zu bleiben für das Reden und Wirken Gottes. Auch wenn es weh tut. Gerade wenn es weh tut. 2 Reaktionen am Königshof auf Ammon. Die Großen machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Wir sehen schon die Schlagzeile, oder? Der Boulevardpresse. Mord am Königshof. Am nächsten Tag ändert sich die Schlagzeile, denn das Volk erschlug im Lande alle, welche die Verschwörung gegen den König Ammon gemacht haben. Hieß es gestern noch Mord am Königshof, heißt es jetzt Massaker am Königshof. In dieses Chaos hinein in Juda, genau in dieses Chaos hinein, in diesen Durcheinander in der Königsfamilie, in diesen geistlichen Katastrophen dieser Familie hinein, wird Josia mit 8 Jahren König. Ihr seht hier den Landstrich, das Grüne oben ist Israel mit den 10 Stämmen, das war schon ausradiert, schon zur Zeit Josia 80 Jahre ungefähr, assyrische Gefangenschaft, verschleppt. Und unten Juda war noch übrig. Und in Juda, dort sind diese Könige, von denen wir eben gesprochen haben. Und dort ist jetzt das Chaos. Und die große Frage ist, wird jetzt in Juda genau dasselbe passieren, was mit dem Nordreich passiert ist? Und in diese Situation hinein kommt dieser 1,36 Meter große, mit Schuhgröße 36, Josia, und wird zum König gewählt. Lesen wir nochmal das Fazit Gottes über sein Leben mit dem letzten Bild? 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Er regierte 31 Jahre als König in Jerusalem und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er wandelte in den Wegen seines Vaters David, seines Glaubensvaters. Bei seinem leiblichen Vater hat er nichts gefunden. Da wusste er nur, wie er es nicht will, wie es geistlich nicht geht. Bei seinem Opa hat er nichts gefunden. Und Hiskia war zu weit weg, der Urgroßvater. Und so hat er sich an König David genommen und seine Psalme und das, was über den König David berichtet ist in der Bibel, das hat er genommen, um geistliche Vorbild, um geistliche Nahrung zu bekommen. Wie kann ich jetzt dieser Aufgabe gerecht werden? Sicherlich hat er Berater gehabt, keine Frage. Aber das Herz von Josia war in der rechten Weise auf Gott hin ausgerichtet. Darf ich so zusammenfassen? Josia, die Sehnsucht in deinem Herzen. Josia wollte Gott wohlgefällig leben. Und so sucht er sich geistliches Vorbild. Vielleicht brauchst du auch ein geistliches Vorbild, weil du in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft dort nichts findest. Dann mach dich auf die Suche. Gott wird dir jemand an die Seite stellen. Bin ich mir sicher. Das andere, vielleicht steckst du auch in enormen Schwierigkeiten. Das können wir uns bei Josia vorstellen, oder? Wie der in dieser Chaosfamilie, in diesen Unruhen des Landes, enorme Schwierigkeiten vor die Füße gelegt kriegt. Egal, ob einen guten Beraterstab hin oder her. Vielleicht hast du auch enorme Schwierigkeiten, die dir einfach vor die Füße gelegt werden. Dann versuche, treu und durchlässig in deinem Herzen mit Gott zu leben. Vielleicht trägst du große Verantwortung auf deinen Schultern, wie Josia. Vielleicht sehnst du dich, dass ich endlich mal nicht mehr geistlich alles glatt laufen muss und ich eine Maske hochhalten muss, sondern dass ich geistlich gesund leben darf als Kind Gottes. Dann nehmt ihr Hiskia zu Herzen und nehmt euch als Gemeinde Hiskia zu Herzen. Von Hiskia heißt es, Gott hört sein Gebet und er sieht die Tränen, die er geweint hat. Er sieht die innere, die seelische Gemütsverfassung von Hiskia. Ich möchte uns einladen, eine Zeit der Stille zu nehmen, um zu diesem Gott ganz persönlich zu reden. Wollen wir miteinander beten? Lieber Herr Jesus, du weißt um die Sprache unseres Herzens in diesem Moment. Du weißt um die nie getrockneten Tränen. Du weißt um das, was uns beschwert an Schwierigkeiten, an Verantwortung, an Schuld, an persönlicher Not, die uns trifft. Herr Jesus, ich erkenne, dass ich hilfsbedürftiger und schuldiger bin, als ich es mir vielleicht jemals eingestanden habe. Zugleich erkenne ich aber auch, Herr, dass ich von dir mehr geliebt und mehr angenommen bin, als ich es bisher jemals zu hoffen gewagt habe. Und weil dem so ist, vertraue ich, dass du am Kreuz, der du dort gelitten hast, der du auferstanden bist und heute lebst, deshalb vertraue ich mir mit meinen Schwierigkeiten, mit meinen Nöten, mit meiner Schuld, ganz neu an. Danke, dass du dein Wohlgefallen für mich bereithältst. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen.